Feinschmeckertouren Folge 043.
Feinschmeckertouren.
Der Reise- und Genuss-Podcast für Menschen mit anspruchsvollem Geschmack von Bettina Fischer
und Burkhard Siebert. Hier lernst du außergewöhnliche Food- und Feinkostadressen, Weine und Restaurants kennen.
Begleite uns und lass dich von kulinarischen Highlights inspirieren.
Ja, hallo und schön, dass du wieder bei uns bist. Also, wow, kann ich nur sagen. Heute kannst du dich auf ein wahnsinnig unterhaltsames, super witziges, aber auch hintergründiges und tiefsinniges Interview mit einem wirklichen Ausnahmewinzer freuen, nämlich mit Christoph Hammel. Und der Mensch ist im allerbesten Sinne eine wirkliche Rampensau. Du hörst ein leidenschaftliches, mitreißendes Plädoyer für die Liebfraumilch. Achtung, Kinder der 70er und 80er, ihr müsst das hören, weil ihr werdet von einem Trauma befreit. Mir ist es jedenfalls so gegangen und du wirst hören, wie der Winzer diese Liebfraumilch wieder super erfolgreich relaunched hat, warum Deutschland im Rosé-Bereich ein schlafender Riese ist, wie man eine Winterdepression auf ganz natürliche Art los wird und ja, freu dich einfach auf Christoph Hammel, der mir in einem T-Shirt mit Weg, Washed und Voy Icons über den Weg gelaufen ist. Ich hatte ihn gefragt, ob er Zeit für 1, 2, 3 Fragen hat, ein paar Minuten. Daraus ist eine ganze Stunde geworden, spontanes Interview, naja, überwiegend eher Monolog, muss man wirklich sagen, aber das ist wirklich so geil und witzig. Hör dir das an, du wirst einen Riesenspaß haben und du wirst einen Wahnsinnserkenntnis- und Genussfortschritt erleben. Viel Spaß!
In Frankfurt gibt es so ein Stadtfest. Ja. Einmal im Jahr, wie das heißt. Und da gibt es das Mainuferfest.
Ja,
und
ja,
so,
ja,
ne?
Ja,
genau. So Mainufer, tausende von Ständen und, ja, ja. Und Hippies und was da alles rumrennt. Ne? So, ne? Und schön, war schön. Und da gab es einen, oh, vielen Dank. Und da gab es ein wunderbare T-Shirts.
Aha.
Mit dem Hans Schenk drauf. Und da habe ich mir gleich eins gekauft.
Das hätte ich auch gemacht.
Und da habe ich mich so gefreut, dass ich dieses schöne, wunderbare T-Shirt mit dem Hans Schenk drauf habe. Ohne gebabbelt, einfach nur der Hans Schenk drauf.
Ja, 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 das ja, reicht ja auch.
Schwarz in der Silhouette und jeder erkennt sofort Hans Schenk.
So ist es.
Na? Und das ist einfach Kult, ja. Das, ja. Man muss es schon sagen. Ne? Mhm. Das war so der Brad Pitt aus der 60er.
Stimmt.
Ja, das war.
Genau, obwohl das ist auch cool. Wegwaschen wollen.
Ja, das ist natürlich.
Im ersten Moment habe ich gedacht, ein Äppler hier. Also,
nee, das ist ein Schoppeglas.
Schoppeglas,
wascht. Wie wascht? Und wegwaschen war zwei. Na, und das ist natürlich. Das ist ein Unikat. Das gibt es da einmal, das T-Shirt. Ja, gibt es noch einmal. Das habe ich mir. Aber das wird es jetzt demnächst mehr geben. Weil ich habe ja schon seit Jahren so eine Art T-Shirt-Schöpfchen.
Okay.
Und das heißt Wineware und das tun wir jetzt aber gerade wieder neu an die Stadt bringen. Es gibt sehr lustige Felder, sage ich mal, Motive und auch darüber hinaus, aber alles hat mit Wine.
Okay, genau. Okay.
Und auch Bichese und so.
Ah ja, super, passt doch.
Ja, ja, na, ah ja.
Ja, so, super, dann wollen wir Sie nicht lang hier
abhalten. Ja, es war schön, aber dann war
nicht. Moment, jetzt machen wir. Aber
dann
kann
ich so schwenken, gut. So, das genau. Waren Ihre 2 Minuten jetzt hier.
Ja, super.
Sie hatten Ihre
Chance. Tolles T-Shirt.
Sie hatten Ihre Chance.
Wo
kann man sich bestellen? Statt Wall Street, Weichstroß. Ja, so. War nicht schlecht. Ne? So, da gibt es doch den Film Wall Street.
Ja, ja.
Douglas, ne? Das sind ja also hart so. Ja, ja. Sie hatten ja 2 Minuten oder so. Ja. Genau, so Weichstroß. Statt Wall Street, Weichstroß. Ne? Und dann so, ja. Bring dich den Job aus, feier um dir.
Ah ja, klar. Also in Darmstadt gibt es eine Brauerei.
So mit so einem reichen Weihhändler und so. So irgendwie so kennt man auch so Story machen.
Ja, 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 okay.
So in Riege so ein bisschen.
Gibt es
so was? Portugieser in den Riesling gekippt oder irgendwas.
Okay.
Ja, wettet auf fallende Kurse beim Portugieser.
Ich dachte mir, wenn man aus dem großen Vermögen ein kleines machen will, muss man Weingut übernehmen.
Das ist richtig. Das stimmt auch in der Tat. Das ist ja wirklich so. Also wenn Sie aus dem Milliardär Millionär machen wollen oder so, da gibt es mehrere Möglichkeiten. Die 2 beliebtesten und auch das schnellste ist Weingut und Pferdestall.
Ja, ja. Also.
Pferd ist auch wunderbar. In Kombination sehr geil. Wenn es mal schnell gehen soll. Ja. Es gibt ja allein, die haben ein paar Pferde und ein Weingut, das klingt immer so gut. Ne? So, ah, ich habe Pferde, Pferdezucht und Weingut. Und da hat man 2 Sachen permanent im Haus, da könnte man auch eine Wohnung zur Verfügung stellen. Das eine ist der Tierarzt, das andere ist die Weinkontrolle. Ja. Die könnten also noch nicht mehr doof bleiben. Ja. Da könnte man morgens ankommen und sagen, heute Morgen Croissant oder doch lieber Grüße.
Ja, super, ja. Klasse.
Ja.
Okay, was fragen wir jetzt eigentlich? Also, Sie sind der Herr Hammel, ne?
Ja. Ich bin der Christoph Hammel.
Okay.
PH und Doppel-M wie das Tier, Hammel wie das Tier.
Also, ja, dann machen wir einfach mal.
Machen wir mal
einen Einstieg. Genau. Ja, ja. Wir sind hier spontan beim Weingut Hammel und Sie. Das klingt wunderbar französisch.
Ist es auch.
In der Weinstraße Süd 4 in Kirchheim an der Weinstraße gelandet, haben den Christoph Hammel getroffen, den Chef des Hauses, einer der Chefs des Hauses.
Da gibt es ganz viele, gibt es eine reichhaltige Auswahl. Ganz,
also, okay, alles
klar. Also Männer, Frauen, Tiere.
Sie sind verheiratet alles. Und so.
Ist, wie bitte?
Sie sind verheiratet.
Nein, nicht mehr, aber unter Umständen. Aber schieben wir mal den Gedanken beiseite, wir wollen es ja
bisher haben halt jetzt. Verheiratet, dann ist es ja egal. Also ja, nein, es gibt jedenfalls jemand da.
Ja, ja, es ging ja alles schon lange aus dem Haus und Gott sei Dank, ja, weil, nicht, aber Handtaschen, Schuhe muss ich noch weiterhin kaufen, ist klar. Zwei Mädchen, das ist teurer Spaß.
Okay.
Was soll man da sagen, ne?
Ja,
super. Heißt der Schädel in der Pals, 5 Minuten Rittmeister, das Leben lang Zahlmeister. Ja, also, so wie sie so in der Richtung lacht, das ist alles wunderbar. Bei uns ist wirklich Friede, wie soll ich sagen, gute Stimmung und Friede. Da träumt der Dalai Lama nachts von, so kann man sagen.
Ja, ja, das
so
auch
ist
auch
bei uns.
Ne?
So.
Weil der
wohnt wenn was der ist und was da drin kommt, die steht, geht automatisch, sofort,
ja.
Ruckartig Frieden ein.
Ja, eben, ne? Und das, ja. Also der Wein macht auch lustig da.
Ja, gute Laune. Lieber Gott. Natürlich. Deshalb wird er ja auch bevorzugt bei Beerdigungen ausgeschenkt, damit da mal was
zu lange geht. Ja gut, und Auswahl haben Sie ja sowieso, was ich da draußen gesehen habe.
Genau.
Ja,
zu große. Ja eine zu große.
Verschiedene Etikette. Ja. Das würde mich interessieren. Also ja. Wie kommt es, das, dass Sie so unterschiedliche
Etikette haben? Ja, man muss Folgendes sagen, das Weingut ist jetzt, ich sage immer Weinbau seit 1723. Ich sage nicht Weingut, weil das halte ich ein bisschen für irreführend. Meine Familie hat begonnen mit Weinbau 1723, das urkundlich und so weiter und so fort. Wir haben also auch noch Weinbergsbegrenzungssteine aus der Zeit und die ganzen Tralala. Das heißt 8 Generationen Weinbau. Die 9. steht in Stadtlöchern. Also mein Neffe, der studiert Önologie in Neustadt und so weiter und so fort. Der wird also in 5 Jahren spätestens hier in den Betrieb aufschlagen und dann hier seine Fußstapfen hinterlassen. Und mein Bruder und ich gehen dann in die zweite Reihe. Aber die Sache ist die, wenn man 300 Jahre so ein 5 Jahren haben wir 300-jähriges Jubiläum. Das sind dann 9 Generationen Weinbau. Das ist natürlich eine lange Geschichte und da gibt es ein Auf und Ab. Übrigens ist vielleicht noch vorweg, warum sage ich lieber Weinbau? Weil natürlich, das war früher Weinbau. Das war ja kein Weingut, wie man sich das heute vorstellt. Ja? Mhm. Wo man also Trauben anbaut und die dann auspresst und da hat das Zeug verkehrt und dann in Flaschen stopft und draußen verkauft auf einem großen Markt. Das war damals nicht der Fall. Ja? Das waren gemischtlandwirtschaftliche kleine Betriebe und die hatten irgendwo 2 Fässer im Keller und eins von dem man wusste und eins, von dem man nichts wusste. Ja. Und ja, damit dann Apollo nicht alles abkassiert. Ja. Und dann hat sich das erst im Laufe der Jahre entwickelt. Man kann sagen, die große Blüte in diesem Betrieb hat eingesetzt ab 1880, wo der Urgroßvater Emil Hammel dieses Weingut sehr stark erweitert hat und hat überhaupt nur noch Wein gemacht. Wir haben noch eine Melzerei zum Beispiel, eine Malzfabrik gebaut und so, ja. Ja, Bier schmeckt auch, ja. Und ein ganz wichtiger Bestandteil der Pfälzer Jubelkultur ist auch Bier. Und wir waren ja bis 1945 bayerisch, darf man bitte nicht vergessen, Bayerische Rheinpfalz, ja. Und wir sind der Wittelsbacher Country. Und die Wittelsbacher, die stehen dann auch für die Liebe zum Getränk, ja. Will es mal so rum ausdrücken. Und von daher gesehen, in dieser Tradition bewegen wir uns. Es ist so, dass in dieser Zeit, über all diese Zeit hinweg, natürlich Evolutionen stattfinden. Das Sortenportfolio ändert sich, die Etiketten ändern sich. Die Menschen ändern sich, die hier drin arbeiten und mit denen auch der Stil, weil sich auch die Gesellschaft verändert. Und jetzt sage ich mal ganz starr ausgedrückt, gibt zwei Möglichkeiten. Das eine ist, man bleibt stur bei der Tradition, das kann man gerne machen, das ist auch vollkommen in Ordnung. Oder man geht gemäß dem Motto, wenn ich mit der Zeit geht, geht mit der Zeit. Das heißt, die Gesellschaft verändert sich, die Vorlieben der Gesellschaft verändern sich, die Geschmäcker verändern sich. Man darf auch ruhig mal das Wort Mode benutzen, wobei ich persönlich nicht glaube, dass ein Weingut gut beraten ist, jeder Mode hinterher zu rennen, weil dann verliert es auch seine Identität. Es ist eigentlich die Kunst, am Ende vom Tag seine Identität zu behalten und trotzdem mit der Zeit zu gehen. Und das ist ja natürlich in einem Familienbetrieb besonders gut möglich, weil die Familie eine einzige Identität ist. Es wird von Generation zu Generation weitergegeben. Man weiß, von wem man es bekommen hat. Und man weiß, wie derjenige getickt hat. Und wenn dann derjenige, von dem man es bekommen hat, auch noch so liberal war und so vernünftig auch am Ende vom Tag, muss man fairerweise sagen, dass er nicht den Stempel, seinen Stempel der nachfolgenden Generation ins Verrecken aufgedrückt hat, sondern auch Veränderung zugelassen hat in einem gleitenden Übergang, da ist das eine Ideallösung. Und das hatten wir eigentlich, das muss man fairerweise mal sagen. Und jetzt ist es so, so viele Etiketten haben wir gar nicht mehr. Wir hatten früher viel mehr in so einer Übergangsphase von meinem Vater auf mich. weil ich die alten Kunden noch habe mitnehmen wollen. Man will die Leute nicht erschrecken, man will aber auch neue Kunden dazu gewinnen. Wie Sie, wenn ich sage, man will neue Kunden dazu gewinnen, dann will ich es auch mal so rum ausdrücken. Man will sich ja auch selber sozusagen ausdrücken. Mhm. Und man will sich auch selber verwirklichen. Und das kann ich ja nicht, indem ich meinen Vater kopiere. Das funktioniert so nicht. Ja? Ich lasse mich inspirieren, aber kopieren ist sicherlich nicht vernünftig.
Ja.
Und da verliere ich auch wieder meine Identität. Und deswegen haben wir noch Etiketten aus vielleicht mal ein bisschen älterer Zeit, dieses, jenes. Ja? Dazu kommt natürlich, dass jeder, sage ich mal, Weingutsbesitzer oder Weingutsmacher, Weinmacher. Ja, Weingutsbesitzer, das klingt so wie ein Relikt aus alter Zeit. Ja, ja, Weingutsbesitzer, das war früher eine Berufsbezeichnung übrigens. Ja, man war ein Weingutsbesitzer. Ja, das ist natürlich alles heutzutage Relikt aus vergangenen Tagen, Gott sei Dank. Sondern man ist eigentlich vollkommen im Idealfall emotionalisierter Mensch, der es liebt, das zu tun, was er tut. Das gilt auch für jeden Bäcker, das gilt auch für jeden Konditor, das gilt für jeden Metzger, für jeden Restaurantbetreiber, das gilt auch für jeden Pfarrer, für jeden Lehrer. Beim Busfahrer mag es ein bisschen eingeschränkt sein, aber auch die haben bestimmt Bock, weil die, wenn die sagen, oh, ich habe den ganz neuen Actros mit den 25 Gängen und oh, Wahnsinn und so gekriegt, ja, ganz toll mit dem neuen Spezialsitz und so. Also auch da kann sehr viel Begeisterung aufkommen. Und Begeisterung ist der Schlüssel zu allem. Und denn wer nicht selbst brennt, kann auch keine anderen Leute anstecken am Ende vom Tag. Das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Ich bin halt derjenige, der eher vielleicht zu viel Ideen verwirklicht als zu wenig. Man kann auch zu viel machen. Ich werde dann immer eingebremst von der Familie, weil ich dann immer wieder eine neue Idee habe. Und sage, das will ich gerne machen. Und das ist ja ganz toll. Und das habe ich gesehen. Und Wahnsinn. Und das will ich auch machen. Ja. Oh, ja, das will man nicht an uns vorbeigehen lassen. Aber das ist natürlich, muss man sich dann schon auch mal selber in die Pflicht nehmen. Also ich werde auch älter und jetzt irgendwo in 5 Jahren 60 und dann denkt man dann auch mal, jetzt muss man vielleicht mal einen Gang mal zurückschalten, wobei man ja beim Gang zurückschalten ja schneller wird. Das darf man ja nicht vergessen. Ja. Gehen die Drehzahlen hoch, ja. Ja, genau. Ja, hochschalten kann auch zur Verlangsamung führen. Ja, deswegen, also runterschalten ist noch gar nicht schlecht, Gang zurück und Vollgas. Dann passt das schon. Nein, also deswegen haben wir. Wir sind relativ innovativ hier im Weingut. Ich habe gesehen, wie ich gekommen bin, dass Sie schon eine Flasche Liebfrauenmilch auf dem Tisch stehen hatten da vorne.
Das wäre jetzt meine Frage gewesen. Ja. Wie trauen Sie sich das heute zu machen? Also ich kenne die Liebfrauenmilch aus den 70er.
Sie kennen die, ich sage es mal, ich nehme es Ihnen mal aus dem Mund, Sie kennen die als Scheiße.
So ist es.
Ja, als Scheiße. Sagen wir es einfach, wie es ist, Sie kennen sie als Scheiße. Und ich habe sie auch als Scheiße gekannt, beziehungsweise gar nicht. Und ich bin zur Liebfrauenmilch gekommen wie die Jungfrau zum Kind. Ja, und sie kam ja zum Kind, das ist ja nun unbestritten. Und auch ich kam zu die Frauenmilch. Wenn Sie 25 Stunden Zeit haben und Sie haben 80 Gigabyte auf Ihrem Gerät, dann kann ich Ihnen das erzählen. Nein, das war ein Witz, aber es ist schwierig, das in 2, 3 Worte zu fassen. Ich versuche das zumindest mal. Es ist also so, dass dieses Weingut nie die Frauenmilch gemacht hat. Es hat sich nie damit beschäftigt. Das war nie ein Thema für uns. Nie. Es ist ein Thema für Großkellereien. Das hat, und natürlich für das Originalweingut, für diese 2, 3 in Worms. Ja, auf jeden Fall Falkenberg und so, ganz großartig, ganz hervorragend, die auch diese Originallagen haben und so weiter. Da ist es ein Thema, aber für alle anderen ist es eigentlich nur ein Thema, für die großen Export unterwegs sind. Ja, und diese großen Namen, die man so gekannt hat. Ja, Blue Nun und so weiter und Black Tower und diese ganzen Sachen da. Für uns Privatweingüter war das kein Thema. Für uns sowieso nicht ihren Weingut. Und vor 2 Jahren habe ich mit jemandem an meiner Traubenannahme im Herbst zusammengestanden, einem Weinkommissionär, wo wir bereits in der 2. Generation auch mal Trauben zukaufen. Ich bin immer zu knapp mit Sauvignon Blanc, da muss ich zukaufen, da wollen wir immer schon Verträge in einem Jahr voraus machen, dass ich Zugriff auf die Weinberge habe, dass ich mir das anschauen kann. Ich habe da Verträge mittlerweile, die gehen über auch schon über 30, 40 Jahre mit Leuten. Aber das mache ich alles über einen Kommissionär, das ist ein System, das hat sich in der Pfalz über, kann man wirklich sagen, Generationen bewährt. Und das möchten wir nicht aus Gründen der Sparsamkeit brechen, sondern da wollen wir weiterhin dabei sein. Das sind Vertrauensverhältnisse, haben sich über Jahre aufgebaut. Und wir stehen an meiner Traubenannahme und der Kollege, der ist zu Tode betrübt und auch wirklich so eine Mischung aus zu Tode betrübt und Zorn. Ja, im Jahr 2015, das war eine qualitativ exzellente Ernte, es war aber auch mengenmäßig keine kleine Ernte, also es war eigentlich so, wie man es sich wünschen würde. Ja, und Tatsache war, dass gerade Rebsorten, auf die ich übrigens allergrößten Wert lege, nämlich Müller-Thurgau, ich bin wahnsinniger Müller-Thurgau-Fans, eine grandiose Sorte, ja, die vollkommen zu Unrecht in der Pfalz und Rheinhessen nicht den Ruf genießt, den sie verdient hätte, den man ihr in Franken zugesteht, den man ihr am Bodensee zugesteht, ja, auch in Südtirol, im Friaul, aber nicht bei uns, ja, noch nicht, da werden wir nochmal richtig hier, da arbeiten wir dran, so ist es, ja, nein, das hat die Sorte wirklich verdient, das weiß auch jeder und das ist auch unbestritten, also ist gar keine Frage. Da macht man keine großen Weine draus. Man muss nicht aus allem große Weine machen. Es reicht, wenn man daraus sehr gute Weine macht. Ja.
Genau.
So, und dafür ist die Sorte nämlich blendend geeignet. Sonst würde es ja in Franken nicht so funktionieren mit den großen Namen. Und diese Sorte findet bei uns wunderbare Voraussetzungen. Tatsache ist aber, dass sie eben mal den Ruf hat, den sie hat. Und dass solche Sorten wie zum Beispiel Müller-Thurgau, Kerner, Bacchus, Scheurebe, die jetzt immer mehr wieder im Kommen ist, ja, dass diese Sorten dann in diesen Jahrgängen, wo dann auch der liebe Gott es gut mit uns meint, wo wir ja eigentlich alle sehr fröhlich sein müssten, und ich bin es dann natürlich auch, diese Preise am Fassweinmarkt nach unten gehen. Und es ist also so, die Frauenmilch war ja ein unfassbarer Exportschlager. Allein in den 90er Jahren 200 Millionen Flaschen allein in die angloamerikanischen Staaten. Und das ist auf 16 Millionen Flaschen zurückgegangen. Es geht weiterhin drastisch zurück. Und diese Weine bleiben halt jetzt auf dem deutschen Markt zurück. Das heißt, es ist ein Druck da. Und dann brechen die Traubenpreise zusammen. Und es ist nur wie bei der Milch. Wir haben genau wie bei der Milch 1:1. Und bei allem der Situation gebotenen Respekt, sie können nicht für 55 Cent ein Kilo Trauben produzieren. Es wird gemacht. Zähne knirschen mit der Faust in der Tasche. Die Leute leben von der Substanz. Aber hoffen, dass sie dann sozusagen ihre Generation noch durchbringen. Die Kinder werden dann Bankkaufmann oder irgendwas. Ja. Und aber man versucht sich dann noch irgendwo drüber zu retten. Man ist 55, da sammelt man nicht mehr um auf keine Ahnung. Ja. Da geht man nicht mehr, macht man keine Bankkaufmann-Ausbildung mehr. Und die Preise brechen zusammen und es ist ohne Not. Das behaupte ich. Ich behaupte ohne, natürlich mit Not, aber irgendwo wieder ohne. Man könnte das besser machen. Und der Kommissionär hat also sehr schnell ein Schuldigen ausgemacht. Das Deutsche Weininstitut wäre also schuld, weil die für die Frau mich keine Werbung mehr machen. Die Frau mich wieder abgeschrieben. Und das wäre der Grund, warum jetzt diese Mengen so auf den Markt drücken und die Traubenanlieferer für ihre Trauben in diesem Bereich. Grauburgunder ist kein Problem, Sauvignon Blanc nicht und so, es gibt so ein paar Lieblinge. Ja. Aber selbst Riesling ist gar nicht mal so, wenn es große Jahrgänge gibt. Also gibt es einfach genug und das ist ein bisschen problematisch so. Am Ende vom Tag war die Sache die, dass ich mir da keine großen Gedanken darüber gemacht habe, weil ich ja, wie gesagt, keine Liebfrau mich herstelle und so weiter, keine Liebfrau mich mache, mich nie mit dem Gedanken getragen habe. Und dann habe ich mal nachmittags mit einer Tasse Kaffee nach dem Mittagessen so, ne, so, ach so, guckst du mal in Google. Man kannte ja die Rahmenbedingungen, man wusste schon, um was es geht. Also bei Jauch hätte ich so ein, zwei Fragen beantworten können. Ja. Aber Details wusste ich, vor allem nicht von der Gesetzesseite her. Ja. Und mal abgesehen von der Tatsache, was man ja auch irgendwo weiß, aber wenn man es nochmal liest und sich wirklich damit beschäftigt, wird man also feststellen, dass dieser Wein der beliebteste Wein war am Hof von Queen Victoria vor 160 Jahren. Ja. Und wenn man sich das mal vorstellt, Queen Victoria, das war die Großmutter von Kaiser Wilhelm II. Ja, sie ist ja auch in seinen Armen verstorben. Ist ja eigentlich gar nicht einzusehen, dass sie auch noch Krieg geführt haben, dann England und Deutschland, eigentlich unfassbar. So nah, wie man verwandt war und so nah, wie man auch sich selbst war, muss man fairerweise sagen. Wilhelm war ja oft drüben. Deutscher Wein war unfassbar en vogue am englischen Königshaus. Sie war ja mit Albert von Coburg-Sachsen verheiratet, also auch mit einem Deutschen. Das Deutsche hatte sie waren Hannoveranian Kings, also sie sind ja eigentlich deutsches Blut. Also von daher gesehen, Deutsch war da kein Schimpfwort, das war da alles wunderbar. Und die Weine vom Rhein, und jetzt kommen wir mal auf den Punkt, ich möchte mal etwas vorziehen, was eigentlich, glaube ich, alles erklärt. Ja, diese Weine vom Rhein, und ich sage bewusst Rhein, Mosel müsste ich auch mit reinnehmen, aber jetzt, ich bin jetzt vom Rhein, ich beschränke mich jetzt mal auf mein Gebiet. Und da ist es übrigens vollkommen scheißegal, ob wir jetzt über die Pfalz, über Rheinhessen, über Mittelrhein reden oder ob wir über die Nahe reden, ja, oder ob wir ich sage noch so ein Stück daneben dran, oder ob wir den Rheingau reden. Das ist vollkommen unerheblich, ja. Das ist der Rhein, ja. Und dieser Weintypus, der so einmalig in der Welt war, der nämlich sich präsentiert hat in seiner Einmaligkeit dahingehend, dass es ein leichter Weintypus war, dass er Restzucker gehabt hat, aber bei weitem nicht süß war, weil er eine Säure gehabt hat. Das sind diese unglaublich charmanten, fruchtbetonten Weine, die nicht nur eine Zugänglichkeit haben, die geradezu auf den Weinliebhaber zugerannt kommen. Die muss man sich nicht erarbeiten. Die kommen auf einen zu, die strecken einem die Hand aus. Mhm. Ja. Es gibt nichts Schöneres, als einen Nachmittag ab 16 Uhr mit einer Flasche Cabernet zu beginnen, so wie er klassisch früher war, um dann meinetwegen natürlich dann beim Abendessen entsprechend trocken und auch entsprechend was anderes zu trinken. Aber man kann den Tag nicht schöner beginnen, man kann ihn auch nicht schöner ausklingen lassen, man kann mit nichts Schönerem anstoßen. Das ist also ganz fantastisch und dafür ist der Rhein perfekt. Es ist das perfekte Cool Climate, das ist der perfekte Norden. Das ist ein Weintyp, den Sie im Elsass schon so nicht mehr machen können, in Baden auch nicht, in der Wachau keine Chance. Und dieser Weintyp, den der deutsche Kaiser getrunken hat, der teurer war damals als Chateau Mouton oder Latour, ja, oder ein Chateau Yquem, ja, der ist dann nach dem Zweiten Weltkrieg von den Großkellereien produziert worden, vor allem für die angloamerikanischen Staaten, für die Engländer, für die Amerikaner war die Liebfrauen nicht der deutscheste Wein aller Weine überhaupt. Zu Recht. Denn, wie gesagt, das möchte ich mal kurz vorziehen, wir sind Cool Climate, wir sind Norden, wir sind Weißwein Champions League in Deutschland, das ist überhaupt gar keine Frage. Also Champions League bedeutet, wir sind nicht auf Nummer 1, wir sind auf 1, dann sind wir mal auf 3 oder sonst wo. Das ist zwar vollkommen wurscht, da gibt es kein Treppchen, aber wir sind halt in der Champions League dabei. Ja? So, das heißt, mit den Österreichern, auch natürlich mit den Franzosen und so weiter und so weiter. Also im Weißweinbereich sind wir ganz oben, ist ja logisch. Und ich sage mal ein Stück weit, wir machen, es gibt hier also grandiose Betriebe, die fantastische Chardonnays im Barrique produzieren, von wenigen, wie die alle heißen. Also wirklich ganz oben dabei, international, aber authentisch ist es nicht. Chardonnay Barrique ist nicht authentisch deutsch. Aber die Frau nicht authentisch deutsch. Es geht nicht authentischer. Und wenn man sich jetzt vorstellt, dass diese Großkellereien aufgrund der Popularität dieses Weintyps diesen Wein wie Toastbrot hergestellt haben, in einer Masse, lieblos, vollkommen losgelöst von jeder Emotion, als Produkt hergestellt.
Ja, so.
Und das auch noch, und zwar einen Wein hergestellt für Nicht-Weintrinker. Das auch noch der letzte, und ist, meine ich, keine menschliche Wertung, super Typen, aber ich sag mal, letzte meine ich das letzte Dorf in Wyoming, ja, hinter dem Hügel, wo selbst die Kühe nicht mehr hinfinden, ja, dass da noch der letzte Farmer vom Traktor steigt, weil seine Frau abends halt mal ein Glas Wein trinken will, und dann lässt er halt sein Michelob Light Beer mal in der Ecke stehen, oder sein Gallo Cooler, und dann sagt er so, ja, Schatzi Mary, dann trinken wir halt mal eine Flasche Liebfrau Milk, ja, so. Und dann diese ganze Aufmachung, den blauen Flaschen und kitschige Etiketten, also es kam alles zusammen. Also es wurde wirklich drauf geprügelt, was geht. Und dann sind natürlich irgendwo, ich habe vorhin gesagt, wenn ich mit der Zeit gehe, geht mit der Zeit, man ist mit der Zeit gegangen, man ist dabei geblieben. Und dann hat sich aber die Gesellschaft gewandelt, die Leute wollten das so nicht mehr. Und dann ist das Produkt in die Grütze gegangen. Und das ist das Problem. Und keiner wollte mehr mit diesem Produkt was zu tun haben. Und dann habe ich mir gesagt, warte mal, halte mal, jetzt lese ich mir das mal durch. Mal gucken, was da... So, und dann habe ich einen goldenen Satz gelesen. Einen goldenen Satz. Wie ich das gelesen habe, hat sich bei mir innerhalb unter einer Sekunde die Gewissheit eingestellt, ich mache jetzt sofort Liebfrauenmilch. Jetzt. I start now, now. Und zwar steht im Gesetz drin, dass die Liebfrauenmilch, die ja eben nur per Gesetz in der Pfalz, in Rheinhessen, an der Nahe und im Rheingau gemacht werden darf, nur in diesen vier Gebieten, sonst nicht. Ja, was auch schon mal, finde ich, spannend ist, dass man so schön eingegrenzt ist. Ja, das ist eine schöne Sache. Die Rebsorten werden vorgeschrieben, die drin sein müssen. Und vor allem steht da ein goldener Satz. Liebfrauenmilch darf nicht mehr haben, Entschuldigung, muss mindestens, so, Liebfrauenmilch muss mindestens 18 Gramm Restzucker haben. So, 18 Gramm Restzucker ist die Obergrenze von halbtrocken. Jetzt frage ich Sie mal, was hat denn die Obergrenze von halbtrocken mit süß zu tun? Nichts. Gar nichts. Mein Gedanke war sofort, halt. Wenn im Gesetz steht, mindestens 18 Gramm, die brauche ich, darf ich produzieren, ich bin am Rhein, ich darf das, ich bin Pfälzer. Erster Punkt. Zweiter Punkt, wenn ich den mit 19 Gramm mache, mit 19, 1 Gramm über dieser Minimumsgrenze, und da ist ja Riesling drin, oder ich kann ja damit Riesling arbeiten, Riesling hat Säure, ich kann mich spielen wie der Weltmeister, das heißt, ich kann diese genau das machen, für was dieser Wein mal groß gemacht worden ist, oder groß geworden ist, dass ich mit dieser Balance spiele. Ich rede von einer Balance, nicht von einer Disbalance, sondern von einer Balance, von einem sich zuspielen von Zucker und Säure. Mhm. Und damit eine unglaubliche Saftigkeit und Aromatik entstehen lassen in diesem Wein, der eben diese Faszination von diesem Wein mal ausgemacht hat weltweit, weil es ist, gibt es so nicht. Und dass wir mit relativ wenig Alkohol unfassbar viel Geschmack generieren. Das muss man auch mal ganz klar sagen. Und weil die Weine, die dann da in den Export gingen, die haben dann nur 65 Gramm Restzucker gehabt. Ja? Das schmeckt dann wie Apfelsaft. Und ich habe gesagt, ich mache das, weil mir war eins klar. Ich kann mit einem solchen Weintyp die ganze Welt begeistern. Da bin ich felsenfest überzeugt, denn Sie müssen sich Folgendes vorstellen. Ich hab 3 Jahre in Südafrika als Kellermeister gearbeitet. Ich habe in Wien studiert, war Önologie, ja, vor über 35 Jahren. Ich habe also Kloster Neuburg absolviert, nicht in Geisenheim. Und deswegen auch meine große Liebe zum grünen Veltliner etc. pp. Und zum Schnitzel natürlich, ja, und zwar zum richtigen Schnitzel. Ach, das ist so köstlich. Und die Sache ist also die, ich war in Südafrika, ich war in Neuseeland und so weiter. Man kommt also auch durch die Welt, mein Bruder war in Kalifornien, ja. Man reist ja herum. Und wer mit offenen Augen durch die Welt geht, der wird also gerade jetzt, ich habe 2 Töchter, die sind also alle über 20, sind schon aus dem Haus und so lange. Ja, Groß hat auch in Wien studiert, in Amsterdam und so. Ja, die waren ja in Amerika. Also die kommen rum. Und wenn man sich dann mal die Freundin da von denen ansieht, wissen Sie, wenn Sie heute eine Frau nehmen zwischen 25 und 55, also das sind die, die im Berufsleben stehen, ja, die mitten im Leben stehen, die das Geld verdienen, die aktiv sein müssen, weil sie ihr Leben gestalten müssen, die müssen eine Familie großziehen und so weiter und so fort, sind also multiple an der Front draußen des Lebens, sind die aktiv, dann werden Sie feststellen, ob das jetzt eine Frau ist aus Cape Town oder einer aus Vladivostok oder einer aus Taipei oder einer aus San Francisco oder einer aus Stockholm oder aus Dortmund oder aus Tallinn, dass diese Frauen alle erstmal mehr oder weniger gleich angezogen sind. Die hören dieselbe Musik, die haben die gleichen Träume im Leben, was sie von dem Leben erwarten. Wir sind nun mal globalisiert, die essen sogar teilweise das Gleiche. Also ja klar, ist der eine mal ein Chakalaka und der andere isst mal ein Borscht. Aber der berühmte Hühnersalat mit Hühnerbruststreifen und Avocado-Ginger-Drizzling, das mögen alle. Das bedeutet, mir war vollkommen klar, dass ich mit so einem Wein wahnsinnig toll draußen punkten kann. Weil es schmeckt. Es schmeckt einfach. Da gibt es keine 2 Meinungen. Ja? Es schmeckt, Punkt. Natürlich kann mal einer aufstehen und sagen, nein, das ist in Ordnung. Ja, freie, it's a free world, it's a free country. Logisch, trink was anderes, gar kein Thema, um Gottes Willen. Ja, das ist, ja, aber ich weiß eins, 90% schmeckt das. So, und mir schmeckt das auch. Und dann habe ich gesagt, Mensch, da musst du was draus zu machen sein. Das kann doch eigentlich gar nicht angehen. Das wäre doch ein Jammer, sowas einfach jetzt für die Hunde gehen zu lassen. Das gibt's doch gar nicht. Dann habe ich gesagt, so, ich mache jetzt die Frau nicht, Punkt. Und ich habe das auch relativ schnell im Kopf gehabt, was ich machen will und wie ich das machen will und mit welchen Sorten und so weiter und so fort. Und dann habe ich das meiner Familie eröffnet und dann wurde ich erstmal gefragt, was ich eigentlich rauchen würde in meiner Freizeit. Ja, ja, und man wollte da auch was von haben. Ja, es müsste ja gut sein. Und ich wurde also von allen Seiten, es gab nicht einen einzigen Zuspruch, es gab nur Kritik von allen Seiten, egal wen ich gefragt habe. Ja, und alle haben gesagt, hör doch auf, spinnst du jetzt und willst du mit Peter Mannes konkurrieren oder was ist mit dir los? Also war ein größter deutscher Weinabfüller und so. Ja, jetzt geht Peter Mannes, alles wunderbar, der macht was, wir machen unseres, den brauchen wir auch. Was ich damit sagen will, ist, mir wurde das halt sozusagen so in den Mund gelegt. Ich habe mich aber davon nicht abbringen lassen. Ich bin dann auch jemand, der dann eher noch mehr sagt, so Leute, jetzt wollen wir mal 3-mal Gas geben. Ja. Und ich habe auch gewusst, was ich für ein Design haben will als Etikett. Und ich habe da mit meiner Designerin gesprochen und habe gesagt, ich brauche ein Label, das muss ein bisschen sexy sein, ein bisschen frech sein, das muss lebenspositiv sein. Ja, das muss man sich merken können, das darf aber nicht provozieren. Ja, also ich will jetzt nicht irgendwie hier eine heilige Madonna irgendwie mit Strapsen oder irgendwie sowas. Das geht nicht, nur um daraus zu provozieren. Das wollen wir nicht. Ja, sondern ich möchte Lebensfreude ausstrahlen. Und zwar so, das, was in der Flasche ist, muss auch draußen zu sehen sein. Ich sage das mal einfach mal so. Es muss wertig sein. Ich will Qualität haben. Ja, ich will Lebensqualität unterstützen. Ja, das ist ja das, was wir tun. Und dann hat sie da mal auf dem Sofa, da mal am Wochenende was zusammengezogen und gesagt, ja, ich habe mir da mal gedacht, hier, das habe ich mir so überlegt. Und gesagt, oh, das sieht doch gut aus. Ja, machen wir mal Etiketten. Und dann habe ich vor zwei Jahren auf der Prowein, also im März 2016, habe ich dann die ersten Flaschen mitgenommen. 800 Stück habe ich gefüllt als Test und bin dann auch ins Deutsche Weininstitut gedackelt. Und die Frau Reule, die Chefin vom Deutschen Weininstitut, da ist mal gedacht, mein Gott, der Hammel, der Spinner, was war, nein. Und ich kann sie auch verstehen, wir haben uns sehr nett unterhalten, mehrere Male. Sie sagt, Mensch, Hammel, ich komme nach Amerika, ich komme nach England, alle Weinhändler sagen, hört mir auch wieder, oder scheiße, die Frau Milch, lass die endlich mal sterben, damit mal wieder Platz geschaffen wird für ein neues deutsches Image. Also das kann sie ja nicht ignorieren. Nur, ich bin nicht das Deutsche Weininstitut, ich mache mein eigenes Ding. Ja. Und ich sage, nee, ich finde das geil, ich mache das, machen Sie mal ihrs, machen wir mal meins. Ja. So, das sollte alles für den Export sein. An den deutschen Markt habe ich gar nicht gedacht. Deutsche Wein, deutsche Markt war da für mich jetzt, ich habe gedacht, nee, das will hier ja keiner und so, das interessiert da nicht. Aber ich will einen Relaunch outside, wo das so beliebt war und will das so machen. Also um es kurz zu machen, 2 Jahre später, jetzt werden wir auf 150.000 Flaschen kommen. Okay. Nur im Inland. Ich habe noch nicht eine Flasche exportiert, da gehen wir jetzt erst dran. Ich hatte einfach keine Zeit, mich darum zu kümmern. Wir haben einen unfassbaren, eine Tür aufgemacht, weil es einfach schmeckt. Der Wein wird gekauft von Leuten, die trinken sonst trocken VDP GG und sagen, aber mit dem starten wir einen Abend. Das finden wir cool. Ja, das ist, damit, da können sich alle am Tisch versammeln. Das Zeug macht ja auch Spaß, es schmeckt einfach. Wir sind mit dem Wein in kleinen Weinbars drin, am Strand, irgendwo an der Ostsee, wo sich die Leute ab 15 Uhr nachmittags das Zeug auf die Lampe gießen, ja, und dann riecht die Luft nochmal schöner und dann schläft man nochmal besser nachts, ja, und die Geburtenrate steigt, alles gut, bis hin zur Steiner Gastronomie, wir sind im Ritz-Carlton in Wolfsburg, wir sind bei Alexander Hermann und so weiter und so fort. Also wir sind multiple da, es geht immer weiter. Ich habe viele Kollegen anstoßen können, da mitzumachen bei dem Thema. Ich bin auch dabei immer noch, es gibt rechtlich da Probleme, so wie ich mir das vorgestellt habe, ich bin da immer so ein bisschen naiv, also ich bin dann jemand, der sagt, das machen wir jetzt einfach mal. Na, und dahinter kommen dann 1000 Probleme, an die ich nie gedacht habe. Und dann kommt dann immer jemand um die Ecke mit dem Zeigefinger und sagt, das habe ich dir aber gleich gesagt. Ja, den Spruch höre ich mein ganzes Leben. Aber,
das scheint Sie aber nicht großartig zu beeindrucken.
Doch, aber ich sage immer, nein, das nächste Mal muss ich, aber das ist so wie, ich habe als Kind immer gesagt, doch, ich räume mein Zimmer das nächste Mal auf, habe ich natürlich nie gemacht. Und ja, ich sage auch immer, es gibt auch diese Sonntagsmorgens, wo man dann aufwacht und sagt, oh nee, das nächste Mal musst du mal langsam machen. Also, ja, also ein Shoppen weniger geht auch, ne? Ja, und dann
bis zum nächsten Mal.
Bis, ja, same procedure as every year, James, ja, der große Klassiker. Also nein, das ist, bin da, ich, wenn, dann will ich das so machen.
Ja, und auch was schmeckt hab, jetzt eigentlich
ich Ihre Liebfrau? Das ist vielleicht noch, ich hab gesagt, ich möchte Wein wieder einladen, mitzumachen. Mhm. Das ist für mich ganz wichtig. Das soll ja keine Hammelveranstaltung werden, sondern ich will einen Anstoß geben. Ich meine, ich kann ja am deutschen Weinmarkt nichts ändern. Ich bin ja niemand. Ich bin eine kleine Amöbe, die da irgendwo im All rumschwirrt, ja. Sondern ich muss versuchen, diesen Schwarm zu aktivieren. Und einfach nur mal sagen, der Schwarm war noch nie so geil wie heute. Weil wenn Sie da rausgehen und mal die Entwicklung des deutschen Weins im Allgemeinen, ist es mal vollkommen wurscht, ob wir jetzt über Pfalz oder da war es besonders stark im Rheinhessen, weil wir die Underdogs waren. Ja, die Massenanbaugebiete, wir waren so Pfalz ab, die waren billig und süß, ja, Literpulle und so. Ja, und Franken und Rheingau, das waren so wie, oh, da hast du mit entblößten Haupt und Knien, da hast du dann die Namen Rheingau ausgesprochen, ja. So, da hat sich viel getan, das hat sich sogar ein bisschen nicht umgedreht, aber wir haben viel aufgeholt in den letzten 25 Jahren. Das ist den jungen Leuten zu verdanken, die deutschen Winzer und Winzerinnen sind noch nie so gut ausgebildet gewesen, wie sie das heute sind. Die sind unfassbar motiviert. Manchmal finde ich schon übermotiviert, religionsartig wird da schon gestritten. Unglaublich, der deutsche Wein war noch nie so gut aufgestellt von Menschenseite her. Das ist großartig.
Ja,
tolle Entwicklung, die Weinqualitäten sind gestiegen, ohne Ende. Man macht, man tut, das Ding, das dieses Herz schlägt. Das schlägt und wieder schlägt. Ja. Und ich möchte, dass auch für die Frauenmilch ein Herz schlägt. Und deswegen habe ich gesagt, Weingüter, macht doch mit. Und wir machen das so, wir gründen einen Club, der heißt Liebfraumich Wine Society, das gibt's auch schon, nur gegründet haben wir halt noch nicht rechtlich, weil ich mir da rechtliche Rahmenbedingungen vorgestellt habe, die so nicht gehen. 2 wesentliche Punkte gibt's, neben der Qualität, die muss ja einfach da sein, das ist ja logisch, es muss einfach lecker sein, ja, so, ja, ich will jetzt nicht auf die Hose machen und da irgendwie lecker, es muss gut sein, gut, ja, so, rein 6er BMW, Schlüssel rein, rumdrehen, springt an, man fährt weg, so, ganz einfache Geschichte. Das zweite ist, der Restzucker wird auf 25 Gramm begrenzt, ja, mehr gibt's nicht, mehr ist nicht zulässig. Und ich habe dann einen Anruf gekriegt, relativ schnell, vom Dirk Würz, das ist der Betriebsleiter von Baldassarres im Rheingau, in Deutschland einer, der war wirklich der bekannteste Weinblogger, aber der war auch der Erste. Und habe ich angerufen und gesagt, Mensch, das ist eine super geile Idee, das ist ja mega, kann ich da mitmachen und so. Und ich sage, ja klar, Dirk, das ist ja grandios und der hat ja noch nicht Erfahrung im VDP, der ist im administrativen Bereich, super, ich bin das nicht, ja, weil ich dann schon mit dem Kopf schon wieder in einer neuen Idee bin und so. Ja. Ich habe so die Visionen, aber die Feinarbeit, im Keller ja, aber dann so diese rechtlichen Dinge und so, Gott, das finde ich ganz furchtbar. Und der Dirk, der macht das wunderbar und der kümmert sich da jetzt drum. Und der hat also noch gesagt dann, ja, wir müssen auch die Weine probieren. Also wenn gefüllt wird, müssen die Weine eingeschickt werden zu ihm. Wir werden probiert und wenn halt einer 2-3 Mal Scheiße baut, dann ist auch Feierabend. Ja. So, das ist es, aber es ist alles nicht so einfach. Wie gesagt, es hängt schon an der Preisgeschichte und so weiter. Aber ich muss das einfach einfordern. Gut, dass mal eine Aktion gemacht wird, das können Sie nicht verhindern. Aber ich will, dass das zum Regelpreis, für das muss es im Regal stehen. Und wenn einer von vornherein das für 4,99 eintütet, dann ist das eine grobe Verletzung. Und irgendwann steht dann einer auf, weil die anderen dann auch sagen, ach komm, das reicht uns auch noch irgendwie besser 10 Cent als gar nichts oder so. Ja? Und dann ist der Glanz dahin. Und dann ist das Ganze, ist die Motion kaputt. Und dann geht dieser Wein wieder den Weg, den er kam. Und die Anstrengungen waren umsonst. Da muss die Frauenmilch, die muss hochgehalten werden. Das wäre sonst Religionsfrevel. Die weint sonst, die liebe Frau, die Madonna weint sonst und es bringt Unglück. Das soll sie ja nicht. Die weinende Madonna wollen wir nicht. Wir wollen eine lächelnde Madonna haben. Ja, und wollen mit ihr gemeinsam viel Freude haben. Und das haben wir. Und die Leute haben es vor allem, die den Wein kaufen. Denn ich war, das muss ich wirklich sagen, selber unfassbar erstaunt, wie viele Leute diesen Wein positiv aufgenommen haben, denen man das nicht zutraut, weil sie sich in Weinkreisen bewegen, wo wir über hochintelligente, also das ist das Arthouse-Kino des Weins und nicht die Blockbuster-Abteile. Mhm. Und man hat wirklich diesen Wein angenommen und das ist großartig. Und wir sind dann noch ganz am Anfang, wir haben einen Schritt getan, ja, und jetzt wollen wir mal schauen, wo wir in 5 oder 6 Jahren stehen. Ja, das ist dann so, es gibt auch den berühmten 5-Jahres-Plan, ja, bei der Kommunistischen Partei, ja, den übernehme ich jetzt mal, gucken wir mal, wo wir in 5 Jahren stehen. Aber es hat mir große Freude gemacht und es ist unheimlich sympathisch angenommen worden. Es gibt mir ganz wenige, die ja, das ist mir aber wurscht, es gibt da den berühmten Spruch, eine Kunst ist recht zu machen, jeder Mann ist eine Kunst, die keiner kann, das kann man auch nicht. Aber im großen Stil ist es super und ich glaube auch, dass wir mit diesem Wein in Asien zum Beispiel gigantische Chancen haben, weil es ein Wein ist, der den Asiaten schmecken wird.
Ja, das der hat nicht nur einen Ruf. Genau, meine Frage. Was kann ich mir jetzt wirklich darunter vorstellen an Geschmack? Was erwartet mich, wenn ich die Flasche aufmache?
Das kann ich Ihnen sagen, was Sie erwartet. Ich habe so ein bisschen... Wir erleben ja im Moment, also wenn ich jetzt sage eine Renaissance, dann muss man es immer so sehen. Was erlebe ich an Movement, an Bewegung innerhalb der Weinszene? Der Weinmacher, der Weingruppen auf Facebook, was weiß ich, ja, so diesen, das ist eigentlich ein Circle, das ist ein Zirkel, ja, so. Und was erleben Sie am Markt? Was erleben Sie beim Rewe-Markt in Bottrop? Ich sage mal so. Und das sind zwei verschiedene Paar Stiefel. Aber wir erleben in diesem Zirkel, weil, und was mal im Zirkel nach oben kommt, kann dann auch mal irgendwann im Rewe-Markt stehen. Und was wir in diesen Zirkeln erleben und draußen erleben, ist die Renaissance des Kabinetts. Mhm. Und zwar nicht trocken. Mhm. Und wir erleben die Renaissance des Restzuckers. Diese Doktrin, wer einen Wein trinkt mit Restzucker, jetzt rede ich mal nicht über Trockenbeeren auslesen oder so, ja, jetzt reden wir mal über ein Kabinett, ja. Wer einen Wein trinkt mit Restzucker, der ist ein Prolet. Der hat keine Ahnung, das ist also ein Lagenstudio, Tussi, die trinken das, ja, aber ich bin ja Erdkundelehrer, ich trinke natürlich sowas nicht. Und ich kann auch mal Feuilleton schreiben, ich weiß auch sogar, was es ist. Und ich trinke natürlich so, ich trinke natürlich trocken. So, die Zeiten sind vorbei. Gott sei Dank. Weil Doktrin ist immer schlecht, weil sie immer auch Innovation behindert und weil sie Bretter vorm Kopf erzeugt. Und Verbissenheit ist auch scheiße. Also die Leute sollen offen bleiben, hey, ja, was mir schmeckt, trinke ich.
Genau.
Und es schmeckt halt fantastisch. Und der Wein ist ja nicht süß. Der Wein ist ja nicht süß, der ist ja Wein weg von süß. Und ich habe mich so erinnert, wie ich sozusagen angefangen habe vor 35 Jahren als Kellermeister hier im Weingut, nach meiner Ausbildung, meinen Auslandsaufenthalt und so weiter, habe ich ja noch sozusagen mit der alten Zeit begonnen, aber mit dem alten Portfolio. Und wir hatten alleine im Jahr irgendwo 100.000 Flaschen Riesling-Kabinett Klein-Kalbacher Handwerk, ich weiß noch wie heute, ja, haben wir produziert. Das war, und damals hatte ein Riesling-Kabinett bei uns 23 Gramm Restzucker. Die haben heute 60 oder 50, aber auch eine viel höhere Säure, das ist eine ganz andere Welt. Aber diese Weine, die so 22, 23 Gramm hatten, die waren von einer unvergleichlichen Charmanz. Bitte mich jetzt nicht falsch verstehen, ja, aber das konntest du richtig saufen. Das war richtig, das war ein geiler Saufwein. Ja, das war herrlich, ja, so. Und es war einmalig. Ja, ich habe in Österreich studiert, solche Weine gab es dort nicht. Und daran habe ich mich zurückerinnert und habe mir gesagt, Mensch, das ist doch gerade dieses Schöne dran, der ist nicht süß, aber er ist eben auch nicht trocken und er spielt alle Trümpfe aus. Denn wenn Sie einen Wein haben, der nur trocken ist oder nur süß ist, dann dominiert das irgendwo auch mit. Aber in diesem Wein dominiert eigentlich wirklich die Frucht. Der ist so Yin und Yang, der ist so ausgeglichen. Ja? der geht so, das ist wie jemand, der auf einen zuspringt und sich einem an den Hals wirft. Ja, ja, da müssen sie also nicht großartig Einladungen aussprechen und sagen, hier und komm und ein tolles Essen und die, ja, der kommt einfach. Ja, und das ist ganz großartig, dieser Wein, und es macht mir eine Riesenfreude, und dass das so ein Erfolg geworden ist bis jetzt, also für meine Verhältnisse, ja, um Gottes Willen, das ist noch kein Erfolg am Markt, da sind wir noch viel zu winzig unterwegs, aber es besteht großes Interesse, auch von großen Anbietern, ja.
Also ich habe jetzt verstanden, ja, dass es so ein Allesbegleiter ist.
Nein, fürs Essen, nein, oder nein, nicht? Nein, nein. Also Wein muss ja nicht, ist auch das Schöne, den kann man auch ohne Essen trinken. Das muss allererster.
Ja,
das so, ist, das geht schon, ja, mal los. Ja. So, ich halte ihn sogar mit fürs beste Aperitif überhaupt. Also das, okay, ist, das ist sehr, sehr weit gezogen. Das Beste war, ich hatte einen Lehrling, der ist jetzt in der Genossenschaft in Rubertsberg als Kellermeister. Und wie ich das gefühlt habe, und dann ist er gekommen, hat sich die Flasche geholt, und dann hat er mir 2 Tage später geschrieben über WhatsApp, er hätte die Flasche komplett ausgesoffen mit seiner Freundin in der Badewanne. Und das wäre einfach, wenn ich jetzt sage, es wäre gut gekommen, dann wäre das schon wieder zweideutig, aber irgendwo so, auf das läuft es hinaus. Das heißt, das können Sie in der Badewanne trinken, das können Sie auf dem Balkon trinken, Sie können den Nachbarn rüberrufen, ja, komm mal rüber, zähle mal, ein neues Auto gekauft oder na, was weiß ich was, erzählt, und da geht eine Flasche, dann geht die nächste, dann geht die nächste. Das ist ein wunderbarer Wein, wenn Sie sich neben ein paar gesalzene Nüsse hinstellen, sowas in der Art, ein paar Salzmandeln und so, ja, und dann einfach diesen Wein so runterlaufen lassen, in kleinen Schlückchen, ab und zu mal so einen Salzmandel oben reinwerfen, und sich nicht unterhalten oder was im Fernsehen gucken oder ein Musikstück hören oder die Füße hochlegen. Und beim Essen ist dieser Wein vor allem zu einer Sache, vor allem zu einer, ist dieser Wein wie von Gott geschaffen für diese Speise, und das ist asiatisch. Es gibt ja nun eine, ich will mal sagen, eine Diskussion, was ist denn jetzt zum Curry oder zum Sushi, nehmen wir mal Sushi, was ist denn jetzt zum Sushi-Top? Und da werden Sie alles finden. Die einen sagen ganz klar, richtig restsüße Riesling-Spätlese. Das ist das Erlebnis. Dann werden Ihnen die anderen sagen, naja, weiß ich nicht, weil irgendwann klebt mir das alles zu. Außerdem die Säure, die kriege ich nicht geregelt, die harte Säure von dem Riesling, weil Sie dürfen ja nicht vergessen, ich habe ja beim Sushi habe ich habe ich das Wasabi, das Schaf. Ich habe den süß-sauren scharfen Ingwer, das ist auch scharf, auch scharfe Pikanterie. Mhm. Ich habe eine salzig-bittere Sojasauce. Ich habe einen leicht säuerlichen Reis und ich habe einen Fisch, jetzt sage ich mal bösartig, das stimmt natürlich so nicht. Ja, ich liebe Sushi, aber ich sage mal, der schmeckt nach nichts. So was habe ich jetzt. Süß-sauer, scharf-salzig. Wenn jetzt nochmal sauer vom Wein dazukommt, eine Säure, dann kippt Ihnen das im Mund alles um. Mhm. Ja, so. Sie brauchen was, was das trägt. Etwas, auf was es wie auf so ein altes Nilsegelschiff, das so ganz langsam den Nil hinuntersegelt, ja. So, das ist so wie der Nil, der das dann so treibt, der trägt es so gemächlich, ja. So. Und das ist, da ist es sensationell zu, weil es ist eben nicht süß, es ist auch nicht trocken und es ist auch irgendwo, ist einfach perfekt. Und, das haben wir erst dahingehend begriffen, dass ich einen Kunden habe in Essen, der die Gastronomie in Düsseldorf beliefert, die Top-Gastronomie. Düsseldorf ist die größte japanische Community in der Bundesrepublik Deutschland mit über 25.000 Japanern, mit japanischen Spitzenrestaurants, die auch Michelin-Sterne haben und ähnliches. Und die haben dem das Zeug aus der Hand gerissen. Die haben gesagt, das ist genau das, was wir brauchen. Ja? Jetzt sage ich aber ganz bewusst, das ist auch etwas, was wir brauchen, weil das müssen wir nicht erklären. Wenn ich den Leuten jetzt einen trockenen Chardonnay hinstelle, das ist das, was sie immer kriegen, sondern er trinkt mal trockenen Chardonnay dazu, ja, aber irgendwie, das passt nicht mal, aber das geht, das kannst du trinken, ja. So, die meisten sagen, ich trinke Bier und ich trinke grünen Tee und Sake natürlich, ja, ich mache das Original, alles gut, ja, aber manche und viele sagen, ein schöner Wein dazu, das passt mir auch, so, aber irgendwo, dann ist da die Streiterei und mit so einer Riesling-Spätlese oder irgendwie so oder einer Auslese oder sowas, ja, da wird es dann auch schwierig. Und die sagen, das ist etwas, das können wir einfach den Leuten hinstellen und dann ist Friede und es gefällt denen und es schmeckt denen und es passt. Und es ist alles so friedlich und so schön und es ist alles so wunderbar. Und da kann man noch ein bisschen was über den Wein erzählen, über die schöne Geschichte und so weiter und so fort. Ja. Und dann ist die Sache durch. Und dessen war ich mir gar nicht bewusst. Und deswegen weiß ich auch heute, dass dieser Wein, da bin ich mir ganz sicher, in Asien einen großen Erfolg haben wird. Mhm. Denn eins ist vollkommen klar, das ist so mannigfaltig. Sie haben ja auch Thai Curry, sie haben Indian Curry. Und wenn ich liebe auch Seafood Curries, ja. Und wenn Sie so ein schönes Seafood Curry haben und dazu so ein schöner Wein, der so ausgeglichen ist, dann ist so, ne? Und das soll ja auch Schärfe haben. Ja? Und wenn man in Thailand war, der weiß, wovon er redet. Ja? Und ich finde, Thailand ist ein wunderbares Land. Großartige Küche und wahnsinnig nette Menschen. Ich war in Hongkong, das hat mir super gut gefallen. Da ich liebe Asien. Und da ist so ein Wein. Und ja, gerade auch wenn es dann draußen so diese Luftfeuchtigkeit hat, das hat irgendwo 30 Grad, ja, oder über 30 Grad, ne, und man isst dann das Schaf und es läuft dann schon innerhalb von einer Minute die Soße in die Boboritz, ja, dann ist so ein Wein natürlich einfach mega. Ja, wenn der Monsun so runterplätschert und man sitzt dann wie so der alte Kolonialherr auf der Veranda, ja, und die eisgekühlte Flasche liegt freundlich nebendrin, ja. Da hört man den Kaiser singen. Ja, das ist dann schon eine geile Geschichte. Das macht dann Laune. Nein, es ist, der Wein hat große Chancen draußen. Und diese Chance, ich wäre dankbar. Ich wäre dankbar, wenn viele mitmachen und diesen Weintyp, der so authentisch deutsch ist wie kein anderer, dass man diesem Weintyp wieder eine Chance gibt, dass man ihm den Respekt gegenüberbringt, den er verdient. Denn eins ist klar, wir werden damit uns sehr, sehr, sehr viele Freunde machen in Zukunft und weltweit. Da habe ich nicht die geringsten Sorgen. Wir haben auch eine Retrowelle. Die Leute finden auch gut, was mal früher war, so ein bisschen und so. Weiß ja, früher war alles besser. Stimmt natürlich nicht, was ist wirklich nicht so. Ja, ich möchte auch keinen Wein mehr amputiert kriegen wie 1880. Also ich denke, es gibt so ein paar Sachen, die zum Zahnarzt gehen, wie 1910. Ja, also, so, ja genau, es gibt so ein paar Sachen, die sind heute schon besser. Ja, so. Und von daher gesehen, aber so etwas, was sich bewährt hat und mit neuem Leben zu erfüllen, in die Zeit wieder zurückzubringen, mit der Zeit zu verbinden, wieder in der Zeit zu verankern, das macht Spaß.
Das merkt man Ihnen auch total. Da gehen Sie voll drin auf. Das ist ja Ihr Leben, oder Ihr Lebenswerk.
Ja, es ist so, jeder hat ja große Passionen und ja. Ich muss sagen, natürlich habe ich eine. Das ist ja logisch, ich bin damit groß geworden und alles. Ich habe eine große Liebe zum Riesling und ich habe auch eine große Liebe natürlich zum Spätburgunder und so weiter. Das ist ja gar keine Frage. Ich muss aber sagen, ich habe mich eher auf andere Felder begeben, vom Herzen her, als das, was dann irgendwo 90% der Kollegen draußen und Kolleginnen draußen machen, die natürlich voller Inbrunst und brennen für diese ganz großen Klassiker, bei denen man natürlich auch bei den großen Weinkritikern die Meriten einheimsen kann, insofern man in der Lage ist, die da so entsprechend zu begeistern. Ich habe mir da ganz andere Felder rausgesucht, auf denen ich wirklich emotional aufgehe, weil es Felder sind, die mir entgegenkommen. Also ich kann mich da reinsetzen in die Badewanne. Ja. Und das ist im Wesentlichen so etwas wie die Frau mich. Das war eine Herzensangelegenheit, aber vor allem ist das Rosé. Ich bin ein großer Rosé-Liebhaber. Das war immer über ein Drittel der Gesamtproduktion dieses Weingutes ist Rosé.
Das habe ich gesehen. Da stehen 3 oder 4 verschiedene Rosé.
Ja, insgesamt, Rosé, wenn Sie wollen, haben wir jetzt schon 6 Stück, kommt noch ein 7. dazu. Okay. Es kommt also jetzt im November, wenn ich jetzt, also ich werde in der ersten Dezemberwoche jetzt noch ein Rosé auf den Markt bringen, der dann 13 Monate auf der Vollhefe gelegen ist. Wobei ich eins sagen muss, wenn ich jetzt sage, da kommt dann der Rosé, der war 13 Monate auf der Vollhefe und da war 2/3 waren dann in total fantastischen Tourneaus, 3 verschiedene Hölzer, einer aus Amerika, einer Chende Bourgogne, ja, dann welche hier Johannes Kreutz, speziell oben von Johannes Kreutz, geschlägertes Holz, das wurde dann in Bad Dürkheim verarbeitet, ja, und Vollhefe 3-mal die Woche aufgerührt und bachantische Formeln aufgesprochen und so, ja, dann ist es alles wunderbar und dann klingt es auch alles toll und das haben wir ja auch so gemacht, ja. Aber es muss halt schmecken am Ende. Das ist eine ganz einfache Musik. Und es ist am Ende vom Tag scheißegal, was wir da gemacht haben. Es muss schmecken am Ende und das ist das Entscheidende.
Ja.
Ja. Und ich denke, das wird's und ich hoffe es. Das ist ein Rosé, da heißt ein Ureigen. Das ist so, war so immer mein ureigener, meine ureigene Liebe zu diesem Produkt. Ja, weil das, ich habe das nie verstanden, wenn da so gesagt wird, ja, Rosé, das ist ja was für Leute, die können sich nicht entscheiden, ob sie rote Weine oder das ist ja Frauen und so weiter. Ja, also erstmal mag ich Frauen, das finde ich toll. Das zweite ist, ich mag Wein, ich mag gern gutes Essen, ich mag mediterranes Lebensfeeling und wer mag das nicht? Und der Rosé passt da wunderbar rein, weil das der Rosé, dieser wunderbare Wein ist, der mir zum Fisch genauso passt wie zum Fleisch. Ich kann da auch gegrilltes Rump wunderbar reinpfeifen. Ja, und so weiter. Absolut. Und so fort. Ja, das geht großartig.
Super,
ja.
Auf der Terrasse und dann und, genau, die schöne Farbe
und des Weins. Und im Winter saufe ich mir damit die Winterdepression weg. Das ist so, ja, ja, das ist wirklich so. Ja. Das haben wir im wahrsten Sinne des Wortes, Winterdepression gibt es bei mir nicht. Ja, das ist also wirklich ein absolutes legales Mittel, um hier gute Laune einziehen zu lassen. Und braucht man keine Psychopharmaka, braucht man nicht. Rosé tut's, absolut. Und schmeckt dazu noch, genau. Und schmeckt, genau. Und Und ich habe aber halt, das Vorbild ist jetzt nicht unbedingt Südfrankreich, wie man meinen sollte. Liebe die Franzosen, sogar keine Frage. Wer nicht? Aber es ist eher Spanien in dem Fall. Also ich mag die Rosés eher mit Farbe und mit Dampf.
Das habe ich Wucht. Gedacht, ja.
Ja. Und gerade weil sie dann eben auch schon zu einem Stück Fleisch dann noch dazu passen und oder auch mal zu einem gegrillten Lachs, der auch mal traumatisiert ist zum Beispiel. Ja. Fisch muss ja nicht immer so zart und sondern kann ja auch richtig batschen, wie man eine Palz hat. Ja. Und da passt so ein Rosé natürlich wunderbar dazu. Die Spanier mit auch Miguel Torres, Großkellerei, sicherlich macht einen Top-Job, der Mann ist ein großartiger Mensch. Und ich muss eins sagen, selbst seine ganz, sage ich mal, in Anführungszeichen, Brands, Marken, ja, also so eine Flasche De Casta für 6,99 gut gekühlt auf dem Balkon. Also ein Stern an der Kopf ist schlimmer. Ja, also ne, das kann man aushalten. Ja, Schüssel Oliven, ein bisschen Olivenöl, ein bisschen Brot, nette Company, nette Leute dabei. Das ist ein lebenswerter Moment. Und wir, das muss ich jetzt dazu sagen, ich habe vorhin gesagt, Deutschland ist Champions League im Weißwein. Ich glaube, da gibt es keine zwei Meinungen. Deutschland wird nie eine Rotweinnation, das werden wir nie erleben. Ja, wir sind Pinot Noir Champions, da sind wir ganz oben. Aber wer Pinot Noir Champion ist, der kann eben kein Rotwein Champion sein am Ende vom Tag. Weil, es ist so, Frankreich kann das, warum? Weil die haben eine Côte d'Azur und die haben eine Normandie, das haben wir aber nicht. Und die Österreicher, die haben ein Weinviertel und die haben ein Burgenland. Genau. Und das könnte, die haben zwei Welten in einem Land. Das haben wir aber nicht. Da ist also Baden hat nicht diese vehemente Hitze und diese Kraft des Südens, dass das pannonische Klima am Neusiedler See besitzt. Ja, Baden hat sein ganz eigenes Programm. Ja, und deswegen ist auch Baden so grandios im Pinot Noir Bereich, aber der Rheingau eben auch. Und die Pfalz natürlich auch. Friedrich Becker und so weiter. Mein Gott, das sind Götter, da knipst er hier um die Ecke. Also Jubel, Jubel, Jubel. Ja, so. Und ich sag's mal so, am Ende vom Tag, wir sind Pinot Noir Champion und dann können wir halt im Cabernet und im Merlot und im Syrah, sicherlich, die werden auch mal reif, ja, alle 5 Jahre und dann kommt auch mal ein grandioser Wein raus, aber das machst du halt in Südfrankreich wie Toastbrot. Und ist so. Ja. So, aber Weißwein brauchen wir nicht debattieren, ja, also Marsan trinke ich in Südfrankreich, zu Hause will ich sowas gar nicht trinken, will ich einschlafen beim Trinken, ja. Und das Zweite ist, im Rosé ist Deutschland aufgrund seiner meteorologischen Lage sicherlich kein schlafender Riese, sondern ein schlafender Gigant. Deutschland ist ein schlafender Gigant im Thema Rosé. Wir haben Voraussetzungen, also da kann ich nur eins sagen, da träumen eigentlich die Leute in der Provence nachts von. Weil wir durch dieses Cool Club, Rosé ist ja eigentlich ein Weißer mit Farbe. Mhm. Und da gehen wir ja auf diese Fruchtbetonung, diese Saftigkeit und so weiter. Wir können ja auch auf ein anderes Thema gehen. Es gibt auch nicht fruchtbetonte Rosés, ja. Und zwar ohne Ende, ja, mehr im intellektuellen Style. Also, das kann man sich drehen und wenden, wie man will. Das muss jeder selber entscheiden. Aber wir haben für welche Nische auch immer, ich habe einen guten Kollegen hier, der Oliver Zeder in Neustadt, der hat also jetzt zum Beispiel einen Rosé gemacht, der sehr in die französische Richtung geht, aber mit viel Farbe trotzdem dabei, so ein rotes Stil, ja. Grandios. Wahnsinn, ja, sieht doch übrigens geil aus, hat ein super Packaging und so, da gibt mir das Herz auf, ja, mit so einer kurzen Kapsel, eine kurze Beikapsel, so wie es in Frankreich auch üblich ist, ja, das hat mein Großvater früher immer so gemacht und das fand ich ganz toll und das ist ganz großartig, so, das ist aber ein Stil, den ich jetzt nicht mache, ich mache einen anderen Stil, er macht einen anderen Stil, aber man sieht das Potenzial, was da erwächst und da ist ganz viel drin. Rosé wird im Steigen sein, da bin ich mir ganz sicher, die Menschen werden immer mehr Rosé trinken, es ist ein fantastischer Essensbegleiter. Grandios. Es ist toll. Also wir haben so viele Chancen. Oh lieber Gott, ich darf gar nicht drüber nachdenken. Wir haben auch viele Probleme oder Problemkreise. Ja. Der deutsche Konsument ist per se etwas schwierig, weil er wirklich sehr, sehr stark aufs Geld guckt. Ja. Deutsche Durchschnittsflasche Wein kostet 2,70 Euro, wird dafür ausgegeben. Brutto, das klingt natürlich wirklich bitter. Wir haben die große Macht der Discounter. 70% der Weine werden beim Discounter gekauft und beim LEH. Ich muss aber sagen, gerade da möchte ich gerne anpacken. Wir müssen den LEH begeistern, wir müssen den Discounter begeistern, dass sie auch mal Weine reinstellen für 2 Euro mehr. Wir müssen dahin gehen, wo die Menschen sind und nicht die Menschen ausschimpfen. Ich stelle mich nicht auf den Aldi-Parkplatz und schimpfe die Leute aus, weil sie da reingehen. Denn wenn ich mir den Aldi-Parkplatz so angucke, da stehen ja nicht nur irgendwie Hartz-IV-Mühlen, die verrostet sind und irgendwelche abgemagerten Gestalten mit einem Heroinspritze im rechten Arm rennen da rein, sondern
das sind die auch 2 Euro mehr bezahlen können.
Ja, nicht nur das, sondern das sind du und ich. Ja. Ja, das sind meine Mitmenschen, das sind alles ordentliche Leute, die morgens aufstehen, ihre Arbeit machen, ihre Kinder großziehen, die charakterlich vollkommen in Ordnung sind, die kaufen da ein und dieses Bashing, das ist nicht meine Welt, sondern ich beschimpfe nicht die Menschen, sondern ich versuche sie an der Hand zu nehmen und zu sagen, guck doch mal hier, da habe ich auch noch was da, guck mal da, wie findest du denn das hier, ist das nicht geil, ja? Für 1,50 Euro, mehr, komm, 1,50 Euro, ja? Eine Drittelschachtel kippen, ja? Komm, Arschlecken, nimm mal die Pulle mit und wenn die dann sagen, boah, ist das geil, ja, die wissen, da muss ich ja nicht die Bank anrufen, wenn ich mal die Pulle mehr kaufe, jetzt hier für 1,50 Euro mehr oder 2 Euro. Eins weiß ich. Und dafür bin ich natürlich auch schon böse ausgeschimpft worden. Ich verstehe es auch, weil, wie gesagt, wir sind ja weltweit eine große Weinbaufamilie. Ich habe lange in Südafrika gearbeitet, in Österreich studiert und alles. Aber ich muss auch sagen, ich habe Helmut Schmidt gesagt, ich bin, Entschuldigung, Richard von Weizsäcker, ich bin Patriot, aber kein Nationalist, ja. Und genau das bin ich, ja. FCK-Fan und so weiter, ist ja klar, ne. Und wenn es auch schwer fällt, aber Tatsache ist am Ende vom Tag, und zwar sehr schwer, aber was ich damit sagen will, ist, deutscher Wein steht für mich im Fokus. Ich möchte die Menschen mit deutschem Wein begeistern. Und eins weiß ich, das weiß ich, sobald ich hier auf diesem Stuhl sitze, ja, wenn die Menschen wüssten, und wir werden sie es wissen lassen, da habe ich gar keine Sorge, wie wahnsinnig köstlich ein Müller-Thurgau, ein Kanner, eine Scheurebe, ein Bacchus, auch als Kombination, in einer Cuvée, mit Liebe gemacht, mit Zuwendung gemacht, mit Herz gemacht, mit Engagement gemacht, wie gut dieser Wein schmeckt, dann würden die Luganer bei uns keine Flasche Wein mehr verkaufen. So einfach ist die Welt. Und wir können das. Und ich habe ja schon gesagt, top ausgebildete junge Leute draußen und so weiter und so fort. Ich meine, es ist eine Competition, da sage ich mal, good luck Lugan, wunderbar, schönes Gebiet, nette Menschen und alles. Aber wir nehmen die Herausforderung an und wir sind deutsche Winzer und wir wollen unser Publikum in unserem Land begeistern. Das ist legitim. Jeder Franzose, wenn ich oft in Frankreich gewesen bin, wenn die Franzosen damit das Herz dann aufgeht, ja, und dann, ah, das ist das beste Weinland der Welt, Monsieur, das ist eine fantastische Weine, oh, das Grand Nation. Ja, und so will ich das ja auch, mein Gott, wenn ich mir vorstelle, ich kenne so einen blutleeren Franzosen, was soll denn das sein? Ja, ja, das geht ja gar nicht, ja. Ja, da ist man begeistert, dann freut man sich für den Mensch, der hier, der ist auch wieder sensationell, so muss es sein. Aber da lasse ich mich gerne anstecken und mache das bei uns auch, weil das Gebiet ist es wert, die Gebiete sind es wert. Ich muss auch dazu sagen, für mich persönlich ist das so scheißegal, aber so scheißegal. Ob das jetzt Pfalz oder Rheinhessen oder Franken oder Württemberg oder was auch immer ist. Und das ist auch für die Leute draußen scheißegal. Man soll gar nicht mehr glauben, die Leute interessieren es nicht mehr, welche Anbaugebiete und so, interessiert die Leute nicht. Die trinken deutschen Wein oder eben nicht deutschen Wein. Deutscher Wein ist heimatlich und ich kann nur eins sagen, also wer nicht bei einem Franken-Silvaner Tränen des Glücks in die Augen kriegt oder bei einem guten Rheingau-Riesling, bei einem A-Spätburgunder, bei einem Spätburgunder aus, oder einem Weißburgunder aus Baden, ja, ich könnte sagen, Mosel-Riesling, Jesus Maria, ich glaube, es gibt keinen Riesling auf der Welt, der so eigen ist.
Ja.
Der selbst, also wenn einer die Zunge raucht, also der, ich will mal so sagen, der Eulu vom Maharaja von Indistan, der kann das auch noch schmecken, ja, wo sie denn die Zunge rausgeschnitten haben, ja, dass er nicht erzählt, wo die Frauen sind, der schmeckt das auch noch. Also Moselriesling schmeckst du immer raus und das ist schon großartig und wir haben so toll was zu bieten in Weiß und wir haben auch gute Rotweine, das ist nicht das Thema, aber wir werden nie, also nicht zu meinen Lebzeiten. Es wird damit weiter wärmer werden, weiß ich nicht, wenn jetzt mal wurscht. Was heißt wurscht, aber ich kann das ja jetzt in meinem Leben jetzt nicht mehr großartig. Ja, ich muss mit meinem Leben jetzt hier zurechtkommen und ich weiß eins, wir werden nicht diese markanten Rotweine machen können, wie sie nun mal einfach in Südfrankreich oder sonst wo da gemacht werden, auch in Übersee zum Beispiel. Ja. Das ist nicht unsere Welt. Aber was wir hier, wir sind wie Neuseeland-Südinsel. Das ist wirklich eine wahnsinnig interessante Parallele. Ja, wo man mit Sauvignon Blanc und Riesling und mit Pinot Noir, ja, und in der harten Meinung habe ich auf die Nordinsel gehen. Ja. Geht zwar auf der Südinsel auch ein bisschen, aber es hat nicht so das, diesen Bums. Wir haben 100.000 Hektar, Leute, 100.000 Hektar, ja. Wir haben 100.000 Hektar Weinbau in Deutschland. Das ist nichts. Das ist im Konzert. Okay. Im Konzert der Weinbau produzierende Länder draußen, ist das gar nichts. Und es ist so groß wie Bordeaux. Bordeaux hat 100.000 Hektar. Auf Sizilien stehen 100.000 Hektar. Und in diesem Zusammenhang schließe ich dann mal mit dem Satz, der deutsche Weinbau als Ganzes, wir müssten eigentlich Porsche sein. Ja. Das müssten wir eigentlich sein. Und wir haben auch gute Chancen, dahin zu kommen, aber mit Porsche meine ich jetzt nicht sauteure Weine, die in einem elitären, abgehobenen Ambiente und in einer eher elitären, abgehobenen Atmosphäre sich bewegen, ja, wo die Leute wirklich mit entblößtem Haupte hingehen, müssen, nein, sondern der Wein und die Menschen, die Freude am Wein haben. Und es ist auch ganz normal, die Leute, die am Sonntagabend zum Tatort sagen, komm, ein schönes Fläschchen Wein, wird eine Pizza auf den Tisch gestellt, die Füße hoch, Fernseher angemacht, ja, so, das ist Lebensqualität. Und diesen Leuten wollen wir Freude machen. Dafür stehen wir morgens auf und das werden wir auch weitermachen. Und wir werden es mit Erfolg machen, da bin ich mir ganz sicher.
Ja, super. Da sind wir uns sicher, dass Sie mit Erfolg fahren. Man merkt ja wirklich, wie empathisch, engagiert und auch ja, visionär Sie da unterwegs sind. Wir sind unheimlich gespannt auf die Liebfraumilch.
Ich gebe Ihnen zwei mit.
Ja, super.
Und vielen auf Dank. Die Rosés, auf die bin ich auch sehr gespannt.
Genau, und natürlich den Veltliner, ne, den können wir ja auch aus Spitz und so. Lagler haben wir noch im Kühlschrank.
Wir füllen, nächste Woche füllen wir zwei ganz besondere, also füllen wir den neuen Jahrgang ab und da habe ich eigentlich zwei ganz besondere Veltliner, die nächste Woche gefüllt werden. Da müsst ihr halt nochmal kommen.
Oder das machen wir gerne, wir sind ja nicht so weit weg.
Genau.
Also es hat saumäßig Spaß gemacht, Ihnen zuzuhören, was für Visionen Sie haben, woran Sie arbeiten, wofür Sie brennen.
Ja.
Also auch dir nachher als Zuhörer unserer heutigen Podcast-Folge viel, viel Spaß beim Zuhören vom Herrn Hammel, was er da so erzählt über die Weinwelt. Ich glaube, wir können gespannt sein, was von Ihnen noch alles kommen wird.
Ja, wie gesagt, noch 5-6 Jahre, dann gehe ich in die zweite Reihe, dann kommt die nächste Generation. Aber das Schöne ist, wir verstehen uns auch gut. Und mein Neffe und ich, da hat bei Bassermann Jolla gelernt, Lehre gemacht, Weinbau studiert. Da geht jetzt nach Kalifornien, da geht es mal nach Südafrika, ja, nach Österreich. Das halte ich für sehr gut. Österreich ist sensationell. Und dann geht es in die Pfalz. Und dann wird Weih gemacht und wir kaufen Weih, ihr Leute, weil das ist die heilige Dreifaltigkeit. Ja, so muss ich sagen.
Genau.
Ja, herzlichen Dank. In diesem Sinne, habt ihr Spaß gemacht und let's rock on, kann ich einfach sagen.
Genau.
Ja, so war das. Dankeschön.
Also, ciao. Gut. Ciao.
Hier endet dein Genusserlebnis noch lange nicht. Komm rüber auf unsere Homepage feinschmeckertouren.de. Und schau dir die Bilder zu unserer Show an. Dort findest du auch wertvolle Links zu den heutigen Empfehlungen.
Verpasst keine Neuigkeiten mehr und trag dich am besten gleich in unseren Newsletter ein. Wir freuen uns auf deine Anregungen für weitere Episoden und einen regen Austausch mit dir.
Viel Spaß beim Genießen, denn du weißt ja,
wahrer Reichtum besteht nicht im Besitz, sondern im Genuss.
Deine Feinschmecker-Guides Bettina
und Burkhard.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.